Auch an diesem Morgen kommen wir zuallererst und ganz bewusst zu dir, unserem Gott. Empfinden es als ein großes Vorrecht und als ein richtig großes Geschenk, dass wir kleine Menschen in deine Gegenwart hineintreten dürfen. Du, Herr Jesus Christus, hast uns einen freien Zugang gegeben zum Vater, zu deinem Vater und durch dich auch zu unserem Vater. Und so dürfen auch wir heute Morgen bei dir sein, mit dir reden, zu deinen Füßen sitzen, dir zuhören, und dafür danken wir dir. Du kennst alles, was uns so beschäftigt, du kennst das, was an Not, an Last unser Leben bestimmt, du kennst das Wirrwarr, du kennst den Druck, du kennst unsere Schuld, du kennst alles, was uns ausmacht. Und jetzt bist du in unser Leben eingezogen, hast Wohnung genommen, willst, dass wir verwurzelt sind in dir, dass wir in dir zu Hause sind und du in uns. Und dafür danken wir dir. Jetzt bitten wir dich, gib uns heute Morgen ein gutes Wort, ein Wort, das bei uns ankommt. Und hab herzlichen Dank, dass es auch noch bestätigt wird durch die Zeichen von Brot und Wein. Du bist da, wir loben dich und wir ehren dich. Amen.
Ja, das singen wir. Du selber wirst ans Ziel mich bringen. Und wir sind so weit, dass wir jetzt am Ende des Lebens Davids angekommen sind, beim Ende. Und ich muss da denken an Philipper 1, Vers 6, wo Paulus sagt, Gott wird das gute Werk, das er in Menschen anfängt, fortsetzen oder vollenden. Anders gesagt, Gott verwirklicht seine göttlichen Absichten mit individuellen Menschen, auch mit der Welt. Und so ist auch David mit Gottes Hilfe ans Ziel gekommen. Wir begegnen ihm jetzt in Jerusalem. Da ist er angekommen, auch die Bundeslade ist dort. Er ist König über ganz Israel geworden und jetzt wird er bald sterben. Und dann lesen wir in 2. Samuel 22 sein Danklied. Wir haben das schon gelesen, Psalm 18, am Anfang dieser Vortragsreihe. Und ich möchte euch bitten, das nochmal zu tun. Nicht jetzt, sondern vielleicht heute Nachmittag, morgen, übermorgen. Nochmal ganz gut nachzulesen, was David hier sagt. Es ist ein großes Lob an Gott. Ist beachtlich. Denn in seinem Leben ist nicht alles glatt verlaufen. Es ist kein Leben gewesen ohne Widerstand, ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme, ohne Schmerzen. Es ist, würde ich sagen, ein Leben gewesen, natürlich mit Höhen, aber auch mit vielen Tiefen. Und dann schildert er Gott als sein Schild, als sein Fels. Er schildert Gott, er malt ihn uns vor. Und der Dank steht über alles. Lesen Sie das noch einmal, 2. Samuel 22 oder Psalm 18, und wir entdecken dann, dass Davids Leben geprägt war von Gottes Barmherzigkeit. Davids Leben war geprägt von Gottes Barmherzigkeit. Und dann kommt 2. Samuel 23 und da fügt David seinen letzten Worten eigentlich an den Psalm, an sein Danklied zu. Und dies sind die letzten Worte Davids. Ich bin jetzt in 2. Samuel 23 angekommen. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais. Es spricht der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter in Israel oder der liebliche Psalmen zu schreiben und zu singen weiß. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat geredet. Zu mir hat der Fels Israels gesprochen. Ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes, der ist wie Licht, das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sproßt. Vers 5. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Bis dahin mal. Gott hat, mein Haus steht fest bei Gott. Es geht hier um Gottes Segen für David und um sein Haus, um den Bund in Bezug auf seinem Haus. Davon hat sogar Saul gesprochen, davon hat Abigail gesprochen. Saul hat zu David gesagt, in 1. Samuel 24, Vers 21, und nun siehe, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. Das hat Saul gesagt. Und was hat Abigail gesagt, als sie David traf in der Wüste? 1. Samuel 25, 28, sicher wird der Herr meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kämpfe des Herrn kämpft. Gott wird David ein beständiges Haus bauen. Und Davids Haus bzw. die davidische Dynastie wird bleiben. Das ist die Bedeutung dieses beständigen Hauses. Und tatsächlich ist die Dynastie das Haus Davids geblieben. Und zwar gut 400 Jahre lang, bis zu der Zeit, dass Juda von fremden Mächten bzw. von Babylonien überfallen und besiegt wurde und die Menschen, die Einwohner, deportiert wurden. Da fing für die Juden die Zeit des Exils an, aber Davids Familie blieb bestehen, blieb bestehen. Und aus dieser Familie ist dann Jesus geboren worden. Darum geht es bei dem beständigen Haus. Und dann lese ich aus Jesaja 9, das Volk, das im Dunkel lebt, wir kennen den Vers, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen, denn ein Kind ist uns geboren, groß ist die Herrschaft, der Friede wird kein Ende haben auf den Thron Davids und über seinem Königreich. David ist eng verbunden mit Jesus, Jesus ohne David geht nicht, Jesus nennt sich auch Davids Sohn, immer wieder wird uns erzählt, wie wichtig diese Linie ist und warum es Gott so wichtig war, das Haus Davids auch beständig zu machen, zu bewahren, weil da ein göttlicher Plan dahinter steckte. Und wenn der Stammbaum Jesu zusammengefasst wird in Matthäus 1, dann heißt es, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David, 14 Geschlechter, von David bis zur Wegführung nach Babylon, 14 Geschlechter, von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus, 14 Geschlechter. Da werden nur zwei Menschen erwähnt, Abraham und David, mit denen Gott diesen Bund geschlossen hatte und aus dieser Linie ist Jesus geboren worden. Das Neue Testament weist 58 Mal auf David hin. 58 Mal, darunter auch Jesu Titel Sohn Davids. Noch ein paar Dinge aus Davids Leben, aus diesen letzten Tagen seines Lebens. Zuerst mal die große Enttäuschung. Er hat eine große Enttäuschung erlebt. Und wir haben davon gelesen, dass er vorhatte, dass er das auch Nathan gesagt hat, ich möchte so gern Gott ein Haus bauen. Die große Enttäuschung. Der Tempelbau, nicht von David, sondern von seinem Sohn Salomo. Und wir denken zurück an Mose, der auch so eine Enttäuschung erlebte. Er wollte das Volk so gerne in das gelobte Land bringen. Das erste Mal wollte das Volk nicht, dann haben sie 40 extra Jahre in der Wüste bekommen. Da hat er ausgeharrt, Mose, da hat er vieles miterlebt, da hätte ich vielleicht schon x-mal aufgegeben, wollte er auch mal. Aber er brachte dann das Volk so weit, dass es fast wieder in das gelobte Land einzog und dann sagte Gott, nicht mit dir. Josua, dein Nachfolger. Und dann finde ich das so unheimlich stark von Mose, dass er das verkraftet hat und dass er dann Josua voll und ganz vorbereiten konnte auf seinen Dienst, dass er loslassen konnte. Und das sehen wir jetzt auch bei David. Es war sein Wunsch, Gottes Tempel zu bauen. Und Gott hat gesagt, nicht du, sondern Salomo, dein Sohn. Und dann bereitet David, das wird in 1. Chronik 22 beschrieben, den Bau insofern vor, dass er alles Material, das für den Bau auch nötig ist, bestellt. Und dann heißt es in 1. Chronik 22, Vers 5, David sagte sich, mein Sohn Salomo ist noch jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll überaus groß werden, zum Preis und zum Ruhm in allen Ländern. So will ich denn das Nötige für ihn bereitstellen. Und so stellte David Vorrat in Menge bereit vor seinem Tod. Und dann 1. Chronik 22, 6, er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Ich finde das beachtlich. Er lässt los. Er kann abgeben. Und warum kann er abgeben? Weil ihm Gott so wichtig ist. Und weil ihm das, was Gott ihm sagt, so wichtig ist, sogar entscheidend ist. Er muss nicht alles machen. Es müssen nicht alle Wünsche erfüllt werden. Es geht darum, dass er Gott gehorcht. 1. Chronik 22, ab Vers 7. Und David sagte zu Salomo, mein Sohn, ich selbst hatte in meinem Herzen vor, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn geschah zu mir, indem er sprach, du hast Blut in Menge fließen lassen und große Kriege geführt, du sollst meinem Namen kein Haus bauen. Denn viel Blut hast du vor mir auf die Erde fließen lassen. Er war der Kriegskönig. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum, denn Salomo, der Friedliche, wird sein Name sein. Und er soll meinem Namen ein Haus bauen. Und dann ermutigt David Salomo und sagt ihm, dass Gott ihm helfen wird, um dieses Projekt gelingen zu lassen. Und dann sagt er ihm, pass auf Salomo, das wird nur gelingen, wenn du Gottes Ordnungen und Rechtsbestimmungen befolgst und mutig handelst. Der Rat eines Vaters an seinem Sohn kurz vor seinem Sterben, loslassen, abgeben. Das müssen wir nicht nur vor dem Sterben, das müssen wir eigentlich ständig, oder? Denn wir haben viele Pläne, wir haben viele Wünsche. Und manchmal sagt uns Gott, du, das ist nicht deine Sache, ich sehe das anders. Bist du bereit, meinen Weg zu gehen und dies oder jenes abzugeben, weil das eben nicht deine Verantwortung ist, weil ich das einer anderen Person übergeben möchte, bist du bereit abzugeben? Kannst du loslassen? Schwer, oder? So manche Wünsche aufzugeben. Aber ich denke, dass David das konnte, weil sein Leben von Gott geprägt war. Und das sehen wir in seinem Loblied. Gott war ihm so wichtig, dass er diesen Plan aufgeben konnte. Und ich denke, das wäre für ihn doch fantastisch gewesen, den Tempel zu bauen. Und wir sehen, dass er genau weiß, was er alles bestellen muss und wie er das Ganze vorbereiten muss. Er konnte das. Wir sagen in Holland, er hatte das in den Fingern. Er konnte das, aber er durfte es nicht. Die große Enttäuschung, die aber weniger groß ist, weil Gott ihm größer ist. Die große Enttäuschung ist dann nicht mehr so wichtig. Gott ist ihm so groß geworden. Es gibt noch etwas, was groß ist, und das ist die Einsamkeit. Eine tiefe, tiefe Einsamkeit in den Tagen oder Wochen vor seinem Sterben, vielleicht vorher auch schon mal. Denn Einsamkeit und Verlassenheit gehört eigentlich zum Menschsein, oder? Ich denke, dass wir das alle auch schon mal erlebt haben, dass wir so enttäuscht sind in anderen Menschen. Weil sie uns nicht verstehen. Wir versuchen, unsere Gefühle irgendwie ihnen klarzumachen, aber sie kommen nicht mit. Oder sie hören nicht einmal zu, weil sie so voll sind von den eigenen Gedanken. Kennt ihr das? Da versucht man mitzuteilen, was einen bewegt, und die andere Person redet eigentlich nur von seiner Geschichte und hört uns nicht einmal. Da kann man sich unheimlich verlassen vorkommen. Wir lesen 1. Könige 1. 1. Könige 1. Als aber der König David alt und hochbetagt war, konnte er nicht warm werden, obgleich man ihn mit Kleidern bedeckte. Und da sprachen seine Knechte zu ihm, man sollte unserem Herrn, dem König, ein Mädchen suchen, eine Jungfrau. Und sie soll vor dem König stehen und ihn pflegen und in seinen Armen schlafen, damit unserem Herrn, dem König, warm wird. Und sie suchten ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet von Israel, und sie fanden Abishag, die Schunamitin. Und die brachten sie zum König. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen, und sie pflegte den König und diente ihm, aber der König hatte keinen ehelichen Umgang mit ihr, er schlief nicht mit ihr. Im Palast Davids leben seine Frauen und seine Söhne. Und anscheinend ist niemand dazu bereit gewesen, sich zu David zu setzen. Wie kann das sein, dass er so allein da in seinem Bett liegt? Dass keine seiner Frauen bei ihm ist. Dass keine seiner Kinder bei ihm ist. In den letzten Tagen seines Lebens ist David seinen Dienern überlassen. Stellt euch das mal vor. Die haben Mitleid mit ihm. Und die machen sich auf die Suche nach einem jungen Mädchen, nach einer Jungfrau, die ihn dann wärmen bzw. wiedererleben kann. Und dann kommt diese schöne, junge Abishag. Ich finde das unheimlich tragisch, diese Einsamkeit in seinen letzten Tagen. Tragisch, dass seine Frauen und Kinder anscheinend mit anderen Dingen beschäftigt waren und dass ein fremdes Mädchen gesucht werden muss, damit er nicht alleine ist. Ich denke an Davids Worte aus Psalm 118, Vers 8. Es ist, sagte David dort, besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. In dieser Situation bekommt dieses Wort eine unheimliche Tiefe, oder? Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Im Leben und im Sterben. Da gibt es nur einer, der uns ganz versteht. Da gibt es nur einer, der wirklich ganz für uns da ist. Und es ist so wichtig, dass wir das schon in unserem Leben üben, dass wir nicht auf Menschen vertrauen, sondern dass wir zu Gott fliehen. Dass er unser Eins und Alles wird. Das ist keine Theorie. Das ist notwendig. Und er bietet sich auch an, oder? Als Helfer, als Wegbegleiter, als Tröster, als Vater, als Hirte. Und trotzdem suchen wir immer wieder Menschen und sind enttäuscht. Ist nicht falsch, Menschen zu suchen. Es gibt auch gute Freunde. Das hat David auch erfahren. Jonathan, Nathan. Aber letztendlich ist Gott der Einzige, der uns kennt, durch und durch, und der uns versteht. Psalm 139, da sagt David das auch. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Bevor ich sie schon mal zusammengekriegt habe, bevor ich meine Worte formuliert habe, weißt du schon, was ihr mir lebt und was ich sagen werde. Eine größere Sicherheit gibt es nicht. Und hier liegt ein Mann im Sterben in seinen letzten Tagen, verlassen von Menschen, bekommt ein junges Mädchen, die ihn dann, das ihn wärmen soll, aber letztendlich soll er sein Heil bei Gott suchen, denn Besseres gibt es nicht. Und ich denke, das hat er gelernt. Was spielt sich jetzt am Ende des Lebens Davids in dem Palast ab? Das ist einiges. 2. Samuel 3, hier, 1. Könige 1, entschuldige, da sehen wir, dass Adonia, der Sohn von Haggit, sich erhob, ein Sohn von David, von der Frau Haggit, erhob sich und sprach, ich will König werden. Stellt euch das mal vor. Der Vater liegt im Sterben, alles ist entschieden, Salomo soll König werden, der ist auch instruiert, der kennt sich aus, und auf einmal kommt hier ein anderer Sohn und sagt, aber ich will. Und er verschaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann, die vor ihm herliefen, aber sein Vater hatte ihn nie betrübt seit seines Lebens, sodass er gesagt hätte, warum tust du so etwas? Auch war er sehr schön von Gestalt, und seine Mutter hatte ihn nach Absalom geboren, aber ein bisschen verwöhnt, lesen wir hier. Alle seine Wünsche waren in seinem Leben erfüllt worden, und jetzt wollte er auch noch König werden. Das spielt sich alles im Hintergrund ab, während David im Sterben liegt. Und der Mann, der Sohn, dann trifft Absprachen mit Joab und mit einem Priester und so weiter und so fort. Und es wird geopfert und dann wird ein Fest vorbereitet. Und dann steht da in Vers 9, dass dieser Adonia alle seine Brüder eingeladen hat, die Söhne des Königs, alle Männer Judas, die Knechte des Königs. Und dann kommt ein Aber in Vers 10, aber den Propheten Nathan und Benaja und die Helden und seinen Bruder Salomo lud er nicht ein. Er lud nicht die ein, von denen er wusste, die sind damit nicht einverstanden. Die wissen, dass ich nicht König sein soll. Er lud also nur die ein, die auf seiner Seite standen, wovon er das wusste. Er ist ein Opportunist, wieder, wie es Ahithophel war. Jemand hat das mal so formuliert, ein Opportunist blickt auf eine Krise und fragt sich, wie kann ich diese Situation nutzen, um mich selbst zu fördern und das zu bekommen, was ich haben möchte. Es ist eigentlich eine Krise im Palast, der König liegt im Sterben. Und im Hintergrund macht sich dieser Jung jetzt auf, weil er König werden will. Er muss zu dieser Zeit etwa 35 Jahre alt gewesen sein und er versucht, den Thron für sich sicherzustellen. 1. Könige 1,5, ich will König werden. Und dann setzt er eben alle Hebel in Bewegung und bereitet dieses Krönungsfestmahl vor. Und während dieses Festes lässt er sich von dieser Gesellschaft, von diesen Menschen, die er mitgebracht hat, als nächster König Israels salben. Und hier sieht man das uralte Thema von Begierde nach Macht. Von Begierde nach Macht. David ist noch nicht einmal gestorben. Da versucht schon Adonia, den Kron und den Thron für sich zu bekommen. Das wird ihm aber nicht gelingen. Denn nach Psalm 33, Vers 11, hat der Ratschluss des Herrn für ewig Bestand. Man kann Gottes Pläne nicht durchkreuzen. Gott wird zu seinem Ziel kommen. Und manchmal denken wir, ja, wie ist das nur möglich, dass sie oder jenes passiert? Wir dachten doch, Gott kommt ans Ziel. Gott kommt ans Ziel. Auch wenn Menschen sich in den Weg stellen und denken, wir machen das anders. Er kommt mit uns zum Ziel. Und dann in 1. Könige 1, ab Vers 11, dann informiert der Prophet Nathan Bathseba, also der Mutter von Salomo, was da los ist. Da redete Nathan mit Bathseba, der Mutter Salomos, und sagte, hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist, ohne dass David, unser Herr, etwas davon weiß? Komm nun, ich will dir doch einen Rat geben, damit du dein Leben und das Leben deines Sohnes Salomo rettest. Komm und geh hinein zum König David und sprich zu ihm, hast du, mein Herr und König, nicht deiner Magd geschworen und gesagt, dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und er soll auf meinem Thron sitzen? Warum ist dann Adonia König geworden? Und siehe, während du noch dort bist und mit dem König redest, will ich nach dir hineinkommen und deine Worte bestätigen. Bathseba, die Geliebte Davids, besucht jetzt den König. Nicht, weil sie ihn um ihn sucht, sondern weil sie ein Anliegen hat. Es geht um ihren Sohn Salomo. Und da ging Bathseba zum König, Vers 15, in die Kammer hinein. Der König aber war sehr alt und Abishag, die Shunamitin, diente dem König. Und Bathseba neigte und verbeugte sich vor dem König und der König sprach, was willst du? Und sie sprach zu ihm, mein Herr, du hast deiner Magd bei dem Herrn, deinem Gott, geschworen, dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und er soll auf meinem Thron sitzen. Nun aber siehe, ist Adonia König geworden und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Er hat Stiere und Mastvieh und viele Schafe geopfert und hat alle Söhne des Königs eingeladen, dazu Abiatar, den Priester, und Joab, den Heerführer, aber deinen Knecht Salomo hat er nicht eingeladen. Du bist es aber, mein Herr und König, auf den die Augen von ganz Israel sehen, dass du ihnen verkündigst, wer nach meinem Herrn und König auf seinem Thron sitzen soll. Und es wird geschehen, wenn mein Herr und König bei seinen Vätern liegt, so werden ich und mein Sohn Salomo es büßen müssen. Und während sie noch mit dem König redete, siehe, da kam der Prophet Nathan, hat er ja versprochen. Und da meldete man den König und sprach, siehe, der Prophet Nathan ist da. Und als er vor dem König hineinkam, verneigte er sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde. Und Nathan sprach, mein Herr und König, hast du gesagt, Adonia soll nach mir König sein und er soll auf meinem Thron sitzen? Denn er ist heute hinabgegangen und hat Stiere und Mastvieh und Schafe geopfert und hat alle Söhne des Königs eingeladen und die Heerführer, dazu den Priester Abiatar. Und siehe, sie essen und trinken vor ihm und sagen, es lebe der König Adonia. Aber mich, deinen Knecht, und Zadok, den Priester, und Benaja, den Sohn Jojadas, und deinen Knecht Salomo, hat er nicht eingeladen. Ist diese Sache von meinem Herrn, dem König, aus geschehen? Und hast du deinen Knecht nicht wissen lassen, wer auf dem Thron meines Herrn, des Königs, nach ihm sitzen soll? Der arme David, dass er jetzt noch von diesen Intrigen und Problemen erfahren soll, während er seinem Tod so nahe ist. Es scheint so zu sein, dass es noch immer nicht aufgehört hat. Dieses Greifen nach Macht, diese Intrigen am Hof. Und jetzt, wo er alt ist und krank ist und fast nicht mehr kann, muss er das noch anhören. Und da wird er kräftig und spricht, ruft mir Bathseba. Die ist anscheinend kurz hinausgegangen, als Nathan da war. Und sie kam hinein vor den König. Und als sie vor dem König stand, da schwor der König und sprach, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat, ich will heute so handeln, wie ich es dir bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe, indem ich sprach, Salomo, dein Sohn, soll König nach mir sein und er soll an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen. Und da verneigte sich Bathseba mit ihrem Angesicht zur Erde und warf sich vor dem König nieder und sprach, mein Herr, der König David, lebe ewiglich. Und dann geht die Geschichte weiter, ganz faszinierend, müsst ihr bestimmt noch selbst mal nachlesen. Auf jeden Fall, die Pläne von Adonija werden durchkreuzt. Und das private Krönungsfest ist gerade vorbei. Dann erfährt Adonija, dass Salomo inzwischen auch gesalbt und gekrönt wurde und dass dies die richtige Salbung und die richtige Krönung war. Und dann sind die Gäste natürlich sehr erschrocken, die flüchten alle und Adonija selbst hat auch furchtbare Angst natürlich vor Absalom und er sucht dann Asyl, geht ins Zelt der Begegnung zum Altar und greift die Hörner des Altars fest. Was das bedeutet, ist nachzulesen in 2. Mose 27, 2. Das war eben, was Menschen taten, die in Gefahr waren. Es gab damals noch nicht die Zufluchtsstätte und Salomo ist jetzt seinem Bruder gnädig, lässt ihn holen, lässt ihn gehen. Geh in dein Haus, Vers 51, ist wahrscheinlich dasselbe wie Hausarrest. Ich denke, dass der Mann nicht mehr in die Öffentlichkeit treten durfte, und Salomo hat ihn gewarnt, er soll sich ruhig verhalten. Was für eine Aufregung in diesen Tagen vor dem Tod des Königs. Wenn man Frieden sucht, wenn man sich vorbereiten will auf sein Gehen zum Herrn. Und es ist so menschlich, so menschlich. Man hört heute auch manchmal Geschichten von Geschwistern, von Kindern, die beim Sterbebett ihrer Mutter oder ihres Vaters schon streiten. Wer bekommt das und wer bekommt das? Und hier ist das nicht anders. Wie menschlich sind wir. Und dann kommen eben Davids letzte Anweisungen und sein Sterben, beschrieben in 1. Könige 2, ab Vers 1 lese ich mal. Als nun die Zeit kam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, ich gehe hin den Weg aller Welt. So sei nun stark und sei ein Mann. Und befolge die Anordnungen des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest, und damit der Herr sein Wort bestätigt, das er über mich geredet hat, indem er sagte, wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie in Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen, und mit ihrer ganzen Seele, so soll er denn niemals, so sprach er, so soll es dir niemals an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Die letzte Worte eines Vaters an seinem Sohn betreffen den geistlichen Wandel seines Sohnes. Geh deinen Weg mit Gott. Das ist auch eigentlich das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können, oder? Das ist eigentlich die größte Erbschaft. Nicht das Geld, nicht das Haus, nicht das Geschäft, nicht die Firma, sondern diese Anweisung, geh deinen Weg mit Gott. Halte dich an seine Verordnungen, halte dich an das, was er uns gesagt hat. Wandle vor Gottes Angesicht. Das sind nicht nur weise Worte, das sind die besten Worte. Das ist das, was Salomo auch hören soll. Sei stark, erweise dich als Mann, befolge die Anordnungen des Herrn. Salomo soll zu dieser Zeit 12 oder 14 Jahre alt gewesen sein. Da steht kein erwachsener Mensch, da steht ein Junge, der vielleicht noch unsicher gewesen ist. Dennoch, sei stark, erweise dich als Mann, halte dich an Gottes Anordnungen, das braucht er. Er ist jung, er war bis jetzt behütet und dann geht es nur noch um ein Ding, du wandle mit Gott. Du wandle mit Gott. Sei treu. Lebe mit ihm, mit deinem ganzen Herzen. Und wenn du das machen wirst, wird es nie an einem Mann auf dem Thron Israels fehlen. Und in Vers 4 erinnert David seinen Sohn auch an Gottes Bund. Der Herr hat sein Wort bestätigt, der Herr wird sein Wort bestätigen, dass er über mich geredet hat, indem er sagte, wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie in Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, so soll es niemals an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Hier geht es wieder um die davidische Linie, um das Haus Davids. Dann geschieht noch einiges, aber wir lesen jetzt mal Vers 10. Da legt David sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Ich lese hier nichts von Trauer. Wird wahrscheinlich schon gewesen sein. Aber es hört sich so schlicht und einfach an. Hat niemand ihm Ehre gebracht? Hat niemand ihn beklagt? Letztendlich ist das nicht so wichtig. Es geht darum, dass wir bei Gott ankommen, oder? Es geht darum, dass wir ein Gedächtnis an uns zurücklassen, wo man sagt, der oder die hat mit Gott gewandelt und damit ist unser Leben abgeschlossen und fängt das neue Leben an. Er wird in Jerusalem in der Stadt Davids begraben. Und da wird uns so kurz, da wird zusammengefasst, die Zeit aber, Vers 11, die David über Israel regierte, betrug 40 Jahre. 7 Jahre lang war er König in Hebron, 33 Jahre lang in Jerusalem und Salomo saß auf dem Thron seines Vaters und sein Königtum war fest gegründet. Und dann ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Dann gibt es diese schöne Abishag, das Mädchen, das David getröstet hat, das bei ihm gewesen ist bis zu seinem Sterben, wahrscheinlich schweigend, vielleicht auch betend. Eine Frau, wie Maria am Kreuz Jesu, eine Frau, sonst niemand. Und jetzt denkt sich ein Sohn Davids, wenn ich jetzt diese Frau heirate, die die Nebenfrau meines Vaters war, dann habe ich ein Recht auf den Thron. Also es ist noch nicht aus. Und da lesen wir von Adonias Intrige und von seinem Ende, denn er stirbt. Er hat also nicht alles aufgegeben. Jetzt will Adonia diese Frau, diese Abishag für sich haben und er redet darüber mit Bathseba. Er kam hinein, der Sohn der Hagit, und sie sprach, kommst du in Frieden? Und er sprach, ja, in Frieden. Und er sagte, ich habe mit dir zu reden. Und sie erwiderte, rede. Und er sprach, du weißt, dass das Königtum mir zukam und dass ganz Israel sein Angesicht auf mich gerichtet hatte, dass ich König sein sollte. Nun aber ist mir das Königtum entgangen und meinem Bruder zugefallen, denn er war ihm vom Herrn bestimmt. Also das hat er wenigstens kapiert. Er nimmt es nicht an, aber hat es kapiert. Nun habe ich eine einzige Bitte an dich, weise mich nicht ab. Und sie sprach zu ihm, rede. Und er sagte, sprich doch mit dem König Salomo, denn dich wird er nicht abweisen, dass ihr mir Abishag, die Schunamitin, zur Frau gibt. Und Bathseba sprach, gut, ich will deinetwegen mit dem König reden. Und dann kam Bathseba hinein zum König Salomo, um mit ihm zu reden wegen Adonia. Und der König stand auf, ging ihr entgegen, verneigte sich vor ihr und setzte sich auf seinen Thron. Und auch für die Mutter des Königs wurde ein Thron hingestellt und sie setzte sich zu seiner Rechten. Merkwürdig, oder? Und sie sprach, ich habe eine kleine Bitte an dich, weiß mich nicht ab. Und der König sprach zu ihr, bitte meine Mutter, denn dich werde ich nicht abweisen. Und sie sprach, man gebe Abishag, die Schunamitin, deinem Bruder Adonia zur Frau. Und da antwortete der König Salomo und sprach zu seiner Mutter, und warum bittest du für Adonia um Abishag, die Schunamitin? Bitte für ihn auch um das Königreich, denn er ist mein älterer Bruder, sowohl für ihn als auch für Abjatar, den Priester, und für Joab, den Sohn der Zeruja. Und der König Salomo schwor bei dem Herrn und sprach, Gott, tu mir dies und das, Dieses Wort soll Adonija das Leben kosten. Adonija hat also noch nichts gelernt, will noch immer den Thron haben. Und nun, so wahr der Herr lebt, der mich bestätigt und mich auf den Thron meines Vaters David gesetzt und mir ein Haus bereitet hat, wie er gesagt hat, heute noch soll Adonija sterben. Und der König Salomo sandte Benaja, den Sohn Jojadas, der stieß ihn nieder, sodass er starb. Wow. Das sind Geschichten, oder? Man hätte so gehofft, dass Salomo jetzt in aller Ruhe jetzt damit anfangen könnte, hätte können, den Tempel zu bauen. Aber die Intrigen sind nicht vorbei. Da hat sich nichts verändert. Die Menschen sind noch immer Menschen. Und dann endet fast hiermit unsere Vortragsreihe, aber nicht ganz. Es wäre doch schade, wenn wir mit dieser Geschichte enden. Ich möchte damit enden, dass der Herr David ein beständiges Haus gebaut hat. Sein Danklied spricht Bände. Und dann lesen wir, dass Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aus dieser Linie geboren worden ist. Es fängt eigentlich an und es endet mit Jesus. Ich sage manchmal, das Alte Testament ist schwanger von Jesus. Und im Neuen Testament wird er dann geboren. Und wenn wir David sehen in seiner Kultur, Macht, Terrorismus, würde ich fast sagen, Gewalt, Intrigen, Heidentum, dann muss ich sagen, unsere Welt ist nicht so ganz anders, oder? Unsere Welt ist nicht so ganz anders, als damals die Philisterkultur war. Und dann liegt für uns die Herausforderung da, genauso wie das für David war, in dieser Zeit, in dieser Welt mit unserem Gott zu wandeln. Und dann sind wir wie David Sünder und wissen, dass wir das nicht schaffen. Dass wir das nicht schaffen, dass wir uns immer wieder anpassen werden, dass wir abrutschen werden, dass wir Gott enttäuschen werden. Und dann sagen wir als Christen, Gott sei Dank, ist damit nicht das letzte Wort gesprochen, denn Gott hat Jesus gesandt. Das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gelebt, hat uns gerufen, zu ihm zu kommen, unsere Sünden vor ihm zu bekennen, neues Leben zu empfangen, neues Leben zu empfangen. Und wir, die wir hier sitzen, gehören zu Jesus. Wir sind in Jesus geliebte Kinder Gottes. Und damit können wir in dieser Kultur auch standhalten. Wir sind zur Heiligung berufen, wie es David war. Wir sind zur Heiligung berufen. Wir sollen sogar Jesus, Gottes Sohn, immer mehr ähnlich werden. Und auch mit uns wie mit David möchte Gott ans Ziel kommen. Er wird das gute Werk, das er in dir, in mir angefangen hat, fortsetzen, Philipper 1, Vers 6, bis Jesus wiederkommt. Es geht auf Jesus zu. Es geht auf Jesus zu. Vielleicht werden einige von uns sterben, bevor er wiederkommt. Vielleicht werden einige von uns das noch erleben dürfen, dass er wiederkommt. Aber für uns alle wird es so sein, ob im Leben oder im Sterben, wir gehören Jesus. Und damit auch Gott. Wir sind Gottes Kinder. Und wir dürfen das lernen, ein solches Loblied zu schreiben, wie David es tat im Psalm 18. Und vielleicht ist das mal eine Aufgabe für die Tage nach dieser Tagung, nach diesen Tagen, die wir hier geschenkt bekamen oder sogar für heute Mittag. Wir setzen uns mal hin und schreiben einen persönlichen Psalm, worin es nicht um uns geht, sondern um Gott. Und wir malen mal in Worten, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Und wir danken ihm für Jesus Christus aus dem Stamm David und für diese ganze Geschichte, für die ganze weitere Geschichte, worin wir von Anfang an Gottes Hand gesehen haben bis heute. Und wir dürfen ihm danken, dass wir auch als Nichtjuden zu seinem Volk gehören dürfen. Wir sind dazugekommen, wir sind auch angenommen worden. Wir sind nicht anstatt dieses Volkes gekommen, wir sind dazugekommen. Wir dürfen mit. Wir dürfen mitreisen. Und Gott will uns, wie es auch David war, ein Wegbegleiter sein, ein Fels, ein Schild. ein Zufluchtsort, ein Hirte. Was gibt es Besseres in unserem Leben als das? Es kommt darauf hin, wir brauchen Jesus. In dieser Welt, die so heidnisch ist, langsam wie es auch die Welt der Philister war. In Europa, das immer heidnischer wird, wo immer mehr Menschen leugnen, dass Jesus irgendwer irgendwie wichtig war, sind wir berufen, um aufzustehen und unsere Umwelt darauf hinzuweisen, dass es Jesus gibt, dass es Gott gibt, dass er uns das Leben schenkt. Sind wir dazu berufen, vorzuleben, den Menschen vorzuleben, wie gut das ist, mit Gott zu wandeln. Wie gut das ist und wie gut das tut. Und wie groß das Geschenk ist, das sich Jesus nennt. Jesus. Wir wollen beten. Und dir danken, Herr, für das Leben Davids. Dir danken, dass er auch im Sterben wissen durfte, der Herr ist mit mir, er ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, auch in meinem Sterben nicht. Es geht auf ihm zu. Herr, es tut uns so leid, dass er so sterben musste. In einer Umgebung, wo es so unruhig war, wo so viel lief, so viele Intrigen, so viel Unfriede. Und wir wollen dir danken, dass wir sogar in solchen Umständen in Frieden sterben dürfen und in Frieden leben dürfen, weil du unser Herr bist und weil du die Welt auch fest in deiner Hand hast. Und wir wollen danken für Jesus, der den Unterschied macht, für Jesus, der gekommen ist, um uns Leben und Fülle zu schenken, der gekommen ist, um uns die Sünden zu vergeben und uns beizustehen auf dem Weg der Heiligung, auf dem Weg auf Gott zu. Und wir sind so dankbar, Herr, dass wir diese wundervolle Zukunft vor Augen haben, dass wir einmal ganz bei dir sein werden, in einer heilen Welt, wo es keine Tränen mehr gibt, keine Intrigen, wo du, der Friedefürst, herrscht. Und wir wollen das jetzt schon üben, diesen Frieden anzuziehen, darin und daraus zu leben. Und die Menschen, die Frauen, die Männer zu werden, die du vor Augen hattest, dass du uns geschaffen hast, eine jede von uns. Und darum bitten wir, Herr, segne uns. In Jesu Namen. Amen.